Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Haushalter Gottes fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Umgang mit Schulden. Wir haben gelernt, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der alles gemacht hat, dass es einen Sinn erfüllt und der Sinn ist das Gemeinwohl des Ganzen, was er geschaffen hat. So wurde auch der Mensch am Ende der Schöpfung der Erde als der Schalter geschaffen, der jetzt den ganzen Kreislauf der Erde versorgen sollte mit der Liebe Gottes. Und die Tiere sollten sich von dem ernähren, so wie auch die Pflanzen und die Frucht. Das würde der Mensch wieder in den Kreislauf zu Gott hinführen. Damit hat der Mensch die größte Aufgabe bekommen. Es war das Bundesverhältnis. Er war gemacht zum König, das heißt zum Versorger dieses Kreislaufs. Und er war da für diese Erde. Und er hätte seine Aufgabe gut erfüllt, hätte er sich nicht getäuscht, zu denken, er könnte Gott sein. Durch diese Selbsttäuschung trennt er sich von Gott und bringt dadurch sich und die Erde in Not und Elend und in den Tod. Er ist ein Sklave Satans geworden und wäre so geblieben, hätte Gott nicht einen Plan der Erlösung gehabt. Der Mensch in seinem Irrtum denkt, er lebt aus sich selbst. Er sieht nicht, dass er von den Menschen und von Satan nimmt. Und alles, was man von Menschen nehmen kann, kann nur dahin führen, dass es dem Tode dient. So, der Mensch wäre ein Gefangener geblieben, wäre Gott nicht durch seinen Sohn in den Menschen gekommen, das heißt den Menschen seiner Gottheit addiert, um in sich selbst diese Nabelschnur, die uns an Satan bindet, zu entfernen und uns wieder in einem neuen Leben an Gott zu binden. Dadurch wird der Mensch wieder in eine Gemeinschaft mit Gott gebracht und die Erde, die ihm gegeben wurde, kann wieder leben. Jetzt bietet Gott jedem Individuum diese Möglichkeit an, als Kind Gottes aus dem Irrtum herauszutreten und wieder in ein Bundesverhältnis mit Gott kommen. Und wir haben gesehen, dass der Mensch, der wieder in dieses Bundesverhältnis kommt, der zahlt den Zehnten. Der Zehnte ist der Beweis, dass ich befreit bin aus der Knechtschaft Satans, welches letztendlich ist, ich bin befreit, noch Menschen und Satan zu dienen, weil mein Herz sich nicht mehr betrügt. Die Gaben, die wir geben für Christus, sind wiederum ein Beweis der Befreiung, dass wir Gottes Kinder sind, weil wir tun es jetzt nicht mehr für uns selbst. Jetzt haben wir heute das Thema der Schulden. Was sind sie? In 5. Mose 28, 12 sagt Gott, der Herr wird euch seine Schatzkammer, den Himmel aufschließen und eurem Land zur richtigen Zeit Regen schicken. Alle eure Arbeit lässt er gelingen, so dass ihr Menschen aus vielen Völkern etwas leihen könnt und selbst nie etwas borgen müsst. So hier kommt der Segen, den Gott verheißen hat, aufgrund der Erfüllung des Gesetzes. Und wenn wir die Definition der Schulden geben, wissen wir ja auch, was das Gesetz oder das Brechen des Gesetzes ist. Schulden bedeutet Abhängigkeit. Wenn der Mensch in der Abhängigkeit zu Gott geblieben wäre, wären die Israeliten, die Gott sich auserwählt hat als sein Volk, in dieser Abhängigkeit geblieben, dann hätte sie Gott so gesegnet, weil ihm gehört ja alles, die Schätze des Himmels, und sie wären die Menschen gewesen, die allen Völkern um sich herum hätten leihen können. Sie hätten ein Vorbild sein können für das, was es bedeutet, von Gott abhängig zu sein und nicht von Satan und von Menschen. Und dann hätten sie selbst für sich nie etwas borgen müssen. Weil sie wären ja die gewesen, die geliehen hätten. Aber da sie aus dem Gesetz der Abhängigkeit zu Gott herauskamen kontinuierlich, da sie nicht verstanden haben, wie das Ganze funktioniert, sind sie das Umgekehrte geworden, nämlich, dass sie gehen und borgen und andere ihnen leihen. So, die Abhängigkeit ist das Problem. Und deshalb haben wir heute in der Welt die Schulden der Armen und der Reichen. Der Reiche und der Arme unterscheiden sich dadurch, dass die einen in einem höheren Betrag schuldig sind als die anderen. Aber meistens sind die Schulden des Reichen der Zweck, dass sie ihn dadurch reicher machen. Und die Schulden des Armen machen ihn meistens ärmer oder er bleibt arm. Ihr seht, die Abhängigkeit vom Geld ist etwas, was sich anstelle der Abhängigkeit zu Gott getan hat. Und das Leben, so denkt der Mensch hier auf Erden, zumindest in den meisten Teilen dieser Welt, es gibt ja eigentlich noch so abgelegene Teile, wo man auf Geld nicht oder wo man Geld nicht braucht, weil man in der Natur lebt, von der Natur, aber in der uns bekannten Welt, da spielt Geld die Hauptrolle. Deshalb müssen wir uns ein paar grundlegende Fragen stellen. Sind wir denn von Geld abhängig, damit wir existieren, oder sind wir von Gott abhängig, damit wir existieren? So, was für Art von Schuldner sind wir? Sind wir Gottes Kinder oder sind wir die Schuldner, den Menschen oder den Banken dieser Welt? Bevor wir diese Fragen beantworten, wollen wir schauen, woher kommt das Bedürfnis nach Reichtum? Haben wir es? Ist dieses Bedürfnis eine Wahl oder ist es so in uns hineingebaut? Und wenn wir die Schrift lesen, wo Jesus in der Bergpredigt das Herz des Menschen erklärt, so sehen wir, dass dort etwas in den Menschen hineingetan wurde, wo beweist, dass das Bedürfnis nach Reichtum keine Wahl ist, sondern es ist in uns hineingelegt. So sagt Jesus in Matthäus 6, von 19 bis 21, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Das Herz braucht also einen Schatz. Aber es gibt eine Bedingung für diesen Schatz. Dieser Schatz muss ewig sein. Das heißt, er sagt nicht, dass wir nicht Schätze sammeln sollen. Deshalb ist es immer gut, wenn wir genau wissen, worum es geht. Er sagt, ihr sollt euch Schätze sammeln, weil ihr braucht einen Ort, wo ihr angedockt seid, wo euer Schatz ist. Aber sammelt euch Schätze, die nicht vergänglich sind. Sammelt euch Schätze, die niemand euch wegnehmen kann, weil die Schätze, die man auf Erden sammelt, werden verschwinden, ob durch Motten, durch Rost oder durch Diebe. Man kann auch da noch weitergehen und sagen, oder durch den Tod uns genommen werden. Alles, was ich gesehen habe in meiner Praxis in den letzten 19 Jahren, wo ich dort tätig bin, hat gezeigt, dass die Menschen krank werden, weil ihr Schatz verloren geht. Weil sie das, woran sie sich ihr Leben hängen, dass das nicht mehr da ist. Und Gott sagte dem Abraham noch ganz am Anfang, als er ihn berief, in 1. Mose 15, sagte im Vers 1, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn oder dein sehr großer Schatz. So, den kann man einem nicht nehmen. Aber wenn ich meinen Mann, meine Frau, meine Mutter, mein Kind oder auch irdische Dinge zu meinen Schätzen mache, die sind alle vergänglich. Und ein vergänglicher Schatz führt zu einem vergänglichen Leben. Der Apostel, der Salomo sagt in Sprüche 4, achte, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Also ist das etwas, was ich unbedingt wissen muss, wie mein Herz funktioniert. Damit ich weiß, sammle ich Schätze, die mir verloren gehen können, weil irgendwo muss mein Herz angedockt sein. An irgendetwas muss es gebunden sein. Und ist es irgendein Schatz, ob physisch, das heißt ein Geldstück oder Gold oder was auch immer der Mensch hat, oder ein Mensch oder ein Tier. Wenn das dann vergeht, dann vergeht auch das Leben, das daran gehängt ist. Ein ewiger Schatz führt zu ewigem Leben. Ein vergänglicher Schatz führt in den Tod. Deshalb sollten wir ganz genau wissen, wie unser Herz funktioniert. Und eines der Dinge, die mich sehr glücklich machen und gemacht haben, auch in der Vergangenheit, als ich mit Gottes Hilfe das Herz, als es mir gezeigt wurde, als ich es begriffen habe, wie es funktioniert. So, der Geist des Menschen hat ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein oder Herz genannt. Im Bewusstsein hat er den Willen. Und der Wille muss uns zeigen, welches unsere Bedürfnisse sind. Und die grünen Bedürfnisse sind die körperlichen Bedürfnisse. Hunger, Durst, Schwitzen, Frieren. So, der Körper zeigt uns, was er braucht. Dann haben wir aber auch die geistigen Bedürfnisse, die sind auch im Willen, der uns diese präsentiert. Wir brauchen Harmonie, Gerechtigkeit, Freiheit, Treue, Weisheit, Sicherheit. All das ist in unserem Willen hineingetan, damit wir es erfüllen. Der Wille eines jeden Menschen ist einzigartig, weil wir haben einmal die Grundbedürfnisse in unserem Willen, die aber bei jedem Menschen irgendwie in einer anderen Reihenfolge stehen. Und damit kommt man und ist man eine andere Persönlichkeit, ein anderer Wille. Aber wir haben auch individuelle Wünsche, individuelle Dinge, die nur ich habe, die niemand anders hat. Und das macht uns einzigartig. Aber ganz egal, wie auch immer der Wille jedes Menschen einzigartig ist, sein Herz ist dasselbe wie das eines jeden anderen Menschen, weil dort ist Funktion und die Funktion muss von Gott von vornherein festgelegt sein. Das heißt, wie ich meine Bedürfnisse stille, sind im Herzen, in der Funktion des Herzens festgelegt. Und da der Geist dem Körper zwischen Plus und Minus einen Stromimpuls machen muss, ist das Grüne die Oberfläche des Hirns, des Ortes, wo der Geist die Entscheidung trifft und den Input macht. Und da das ja nur zwischen Plus und Minus sein kann, kann auch der Geist alle seine Informationen nur in Verlust und in Gewinn einordnen. Und er wurde so gemacht, dass er für den Gewinn ein Ja hat und für den Verlust Nein sagen muss. Das ist die Mechanik unseres Herzens. Bevor wir eine Entscheidung treffen, müssen wir alles in Gewinn oder Verlust oder weder noch einordnen. Aber das weder noch ist unwichtig, weil es uns ja nicht interessiert. So ist das, was uns interessiert, dort müssen wir zwischen Gewinn und Verlust entscheiden. Und wir sind so gemacht, dass der Verlust auf jeden Fall verhindert werden muss. So, wir sind also nicht durch eine Wahl auf den Gewinn fixiert, sondern weil wir so gebaut worden sind. Und der Gewinn ist natürlich, sind die geistigen Bedürfnisse und die Bedürfnisse, die Gott dort gegeben hat. Hätten wir nicht ein verändertes Herz, dann wären wir in Ordnung, wie wir Gewinn und Verlust einordnen und auch, wie wir dazu kommen. Aber durch die Not unseres Herzens kommen wir da in die Beschwerden, dass wir durcheinander sind, dass wir Gewinn und Verlust durcheinander bringen, dass man uns etwas als Gewinn verkaufen kann, was ein Verlust ist. Und dann sind wir natürlich aufgeschmissen. Deshalb müssen wir erstmal den Mechanismus verstehen. Wir sind gemacht, dass wir dem Gewinn zustreben und den Verlust immer vermeiden. Und was uns dann auch antreibt, ist nicht nur unbedingt hauptsächlich das Ja zum Gewinn, sondern das Nein, um das, was wir haben, nicht zu verlieren. Und wenn wir denken, wir hätten es verloren, dann müssen wir kämpfen, um es wieder zu gewinnen. So, darüber könnte man lange sprechen, aber ich denke, wir haben verstanden. Wir treffen jede Entscheidung aufgrund des Gewinns oder des Verlustes. Und jetzt ist die Frage, wie treffen wir denn die Entscheidung? Wie kommen wir dazu, dass wir Dinge in Gewinn oder in Verlust einordnen? Wie kommen wir zum Gewinn und wie verhindern wir den Verlust? Und das bestimmt das Auge. Deshalb habe ich aus Matthäus 6, Vers 22, das heißt weiter, wo Jesus das Herz beschreibt, diese Symbole gewählt, die ich immer in meinen Präsentationen zeige, das gute und das schlechte Auge oder wie hier der Luther übersetzt, das gesunde oder das Schalksauge. Matthäus 6, Abvers 22. Das Auge ist des Leibes Licht. Wenn dein Auge einfältig ist, so wird dein ganzer Leib helle sein und Licht sein. Ist aber dein Auge ein Schalk, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Das ist schon ein großer Ausdruck. Gott hat also etwas gegeben im Menschen, das ihn erleuchtet, das ihm Klarheit gibt. Es ist Licht. Und er benutzt das physische Auge, um das geistige Auge zu beschreiben. Und wenn jetzt dieses geistige Auge, was das Licht des Menschen sein soll, Finsternis ist, dann wie groß muss da die Finsternis sein? Und Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, aber, oder er wird den einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und mit Mammon ist alles eingeschlossen, was nicht Gott ist. Aber man kann es auch aufs Geld münzen. So, wir können nur mit dem richtigen Auge ans richtige Ziel kommen. Aber jetzt sind wir alle geboren mit dem falschen Auge. Und das ist nicht einmal die große Not, weil Gott hat ja einen Weg gefunden, uns zu befreien. Die große Not ist, den Unterschied zu erkennen. Und da helfen uns die Schwierigkeiten und auch die Schulden in unserem Leben. So, das falsche Auge, das da sagt, ich bin Gott, will Dinge bekommen. Es möchte das, was es braucht, von anderen aufgetischt haben. Während das wahre Auge, das wirkliche Licht, sagt, ich habe die Dinge, wenn ich sie gebe. Ich habe Harmonie, wenn ich sie weitergebe. Dann komme ich in den Gewinn dieses Bedürfnisses. Das falsche Auge sagt, wenn ich nicht bekomme oder wenn ich zu wenig bekomme oder etwas weggenommen bekomme, dann bin ich im Verlust. Das wahre Auge sagt, oh, wenn ich etwas für mich behalte von dem Guten, was Gott mir gibt, dann habe ich den Verlust. Und deshalb sagt Jesus, wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben gibt, um des Evangeliums willen, wird's gewinnen. So, ihr seht, die zwei Augen sind unterschiedlich. Das eine Auge zeigt, das sind meine Taten. Und das Auge zeigt, das sind die Taten der anderen. So, die Leute sind immer fixiert auf was andere tun, weil die anderen ihr Bedürfnis stillen sollen. Das ist ein großer Betrug und führt zum Herzeleid der Menschheit, weil wir uns immer fixieren auf was andere tun oder nicht tun. Und wir nehmen das dann persönlich, weil das Auge sagt, wenn ich Gott bin, das gehört mir. Der Egoismus sagt, mir gehört etwas, ich habe Eigentum. Der Stolz sagt, ich kann herstellen. Deshalb gibt der Mensch durch den Irrtum seines Herzens, um zu bekommen. Und er tut das, weil er überzeugt ist, ich bin Gott. Und damit ist er in einer großen Falle. Er denkt, er gibt etwas von sich. Dabei kann er nie etwas von sich geben. Würde er sein Herz kennen, würde er wissen, ich bin ein Geschöpf, dann wäre die Liebe seine Motivation. Und dann wüsste er, er kann von sich aus nichts besitzen. Er kann auch selbst nichts herstellen, also etwas von sich aus tun. Er kann aber aus dem ganzen Schatzhaus Gottes nehmen. Und indem es weitergibt, indem es verarbeitet, wird es vermehrt. So, das sind die zwei Grundsätze, die zwei Augen und die zwei Motivationen, die zu den zwei, ja, sage ich jetzt mal, Aktionen führt. Die einen nehmen, um zu geben, und die einen denken, ah, ich gebe zuerst und will dann bekommen. So, wenn wir diesen Überblick über das Herz haben, dann können wir jetzt auch sehen, wo die Not des Menschen ist. So, jeder Mensch muss nach Reichtum streben. Das ist so gegeben von Gott. Aber was ist entscheidend dabei? Weil auch das Kind Gottes strebt nach Reichtum und auch das Auge, das da denkt, ich bin Gott, strebt nach Reichtum, weil so sind wir gemacht worden. Entscheidend ist die Motivation. Für wen will ich reich werden oder für wen will ich den Verlust vermeiden? Und da das sehr unbewusst in unserem Herzen ist, muss uns Gott durch Schwierigkeiten und auch durch Schulden helfen, diese Dinge zu sehen. Als ich vor 20 Jahren, als Gott mir die Bekehrung nahelegte und ich ein neues Leben begann am 7. Juni 2003 und ich diese große Erfahrung hatte, kam kurz danach, 3 Wochen danach, die erste große Herausforderung, nämlich wir sollten umziehen und sollten ein Haus mieten oder kaufen. Und Gott hatte uns ein Haus gegeben zum Anschauen. Das war sowohl zum Verkaufen als auch zum Vermieten. Und da der Mann sowohl verkaufen wollte, dachte ich, wenn ich es jetzt nur miete, vielleicht kommt jemand, der kauft es und dann ist das Haus weg. So habe ich Gott gefragt und gebetet, was soll ich tun? Soll ich mieten oder kaufen? Und Gott antwortet mir in seinem Wort, unmissverständlich, dass ich hingehen soll und das Haus kaufen soll. Und ich war erstaunt, weil ich war damals in diesem Sabbatjahr, ich war so arbeitslos, ich hatte kein großes Erspartes, das Haus kostete 300.000 und ich hatte 25.000 und jetzt sagt Gott, geh und kauf das Haus. Das hat mich natürlich überrascht, aber aus der Erfahrung, aus der Vergangenheit, wo Gott mir, als ich gefragt habe, Dinge erklärt hat und ich habe sie aber nicht geglaubt und habe dann anders gehandelt und habe gesehen, wohin das geführt hat, habe ich gelernt und habe gesagt, jetzt, wenn mein Leben mit Gott neu begonnen hat, will ich nicht ihn in Frage stellen. Es macht zwar jetzt auf den ersten Blick keinen Sinn, aber wir brauchen ein Haus, wir müssen irgendwo wohnen. Und ich gehe und kaufe das Haus. Und der Mann gibt es mir. Das Haus kostete 300.000. Er hat es dann noch nachgelassen auf 290. Aber 290.000. Aber wie sollen wir denn das Ganze begleichen? Ich habe gesagt, ich mache ihm eine Anzahlung von 50.000 und den Rest gebe ich ihm, wenn ich wieder eine Arbeitsstelle habe und zur Bank gehen kann und einen Kredit aufnehmen. Der Mann hat eingewilligt. Ich habe ein Haus gekauft ohne Geld. Wir sind eingezogen nach 4 Wochen und hatte noch keinen Job, um dann zur Bank zu gehen, um das Haus abzubezahlen. Aber der Mann hat es uns verkauft. Ich bin dann in die Arbeit gegangen und musste feststellen, dass das nicht die Arbeitsstelle ist, die Gott will, dass ich dort bin. Und dann habe ich gesagt, ja, wo soll ich dann hin? Und so hat mir Gott geholfen zu verstehen, ich soll eine eigene Praxis machen. Und ich habe gesagt, ja, woher? Und er hat auch den Ort und alles bestimmt. Und so bin ich dabei und finde im Dezember die Praxis. Und will sie kaufen, sie kostet nur das Geschäft zur Übernahme, ohne dass ich noch die ganzen Geräte, die ich noch alles neu machen, also kaufen musste und so weiter. Sie hat dann in ungefähr 220.000 gekostet. Kostete 65.000 Euro. Das war Anfang Januar, als ich das Angebot annahm, diese Praxis zu kaufen, nachdem ich Gott gefragt habe, soll ich machen. Aber ich hatte damals weder die Zusage der Bank, dass sie mir die 240.000 gibt, die ich für das Haus brauche, um den Kredit, um den Mann zu bezahlen fürs Haus. Und jetzt will der Verkäufer der Praxis von mir, dass ich ihm 65.000 Euro zahle für die Praxis. Aber Gott sagt, ich soll sie kaufen. Am Ende habe ich auch das getan. Und ich werde ein paar Details später noch erzählen dazu. Und ich dachte, wenn ich jetzt die Praxis habe und das Haus und alles mit Gott mache, wird Gott mich segnen. ich werde jetzt in schnell viel Geld verdienen, um die 500.000 Euro abzubezahlen. Aber genau das Gegenteil passiert. Anstelle, dass meine Praxis oder die Praxis wächst und finanziell gedeiht, hat sie zwar geistig ist sie gewachsen, aber finanziell ging es abwärts. Aber man kann nichts verdienen, durch den man sich Zeit nimmt für die Patienten. Und in diesem Abwärtstrend kam ich in Verzweiflung, weil ich musste ja die Schulden bezahlen. Womit soll ich das tun, wenn ich nicht genug Patienten habe und wenn Gott mich gelehrt hat, dass ich mit den Patienten Zeit verbringe? Und so kam ich in eine große Not. Und dann waren so manche gute Ratgeber, die sagten, ja, verkauf das Haus, damit du die Praxis behalten kannst. Aber Gott hat mir gesagt, kauf ein Haus und kauf eine Praxis. Er hat mir nicht gesagt, ich soll dann meine Meinung wieder ändern und das Haus verkaufen und selbst managen. Nein, ich habe gesagt, ich werde nur das tun, was ich verstehe, dass auch Gottes Wille ist. Aber ich kann mich doch nicht einfach aus der Sache herausholen. Und so, in dieser Not, hat mir Gott etwas klar gemacht. Und zwar die Frage, für wen mache ich die Schulden? Für wen habe ich diese 500.000 Euro aufgenommen? Für mich? Das wäre die Lüge in uns. Oder für Gott? Und ich hatte es doch alles getan auf das Geheiß Gottes. Ich habe mich von ihm leiten lassen. Ich habe es nicht aufgrund meines eigenen Kopfes getan. Als er mir klar machte, wenn ich ja auf ihn gehört habe, dann wird er sich auch um die Schulden kümmern. Und als ich verstanden habe, dass das Haus nicht meins ist und die Praxis auch nicht mein, es war ja eh Gottes, aber mein Herz hat mich betrogen. Ich dachte, es ist mein, also waren auch die Schulden mein. Aber als ich verstand, dass das ja Gottes Eigentum ist, da waren auch die Schulden Gottes Schulden. Und so wurde ich schuldenfrei, obwohl ich physisch noch nicht schuldenfrei war. Aber wenn das Herz belastet ist, kann es ja auch nicht richtig funktionieren. Und Gott hat mir geholfen, in meinem Geist frei zu werden, dass ich weiß, ich habe keine Schulden. Ich weiß nicht, wie er die Schulden bezahlt hat. Das Haus hat noch etwas, was zu bezahlt werden muss, aber die Praxis hat er vor ein oder zwei Jahren abbezahlt. Ich weiß aber nicht, wie es gemacht hat, weil durch mein Verdienst in dem Sinne an Geld konnte es nicht passieren. Weil wenn man sich Zeit nimmt für den Patienten und wenn man kein Geld für die Zeit verlangt, weil so hat mich Gott gelehrt, umsonst hast du es bekommen, umsonst gibst du es, musst du alles in Gottes Hand lassen. Und ich bin so dankbar für diese 19 Jahre Erfahrung Praxis, wie Gott es geführt hat. Und schaue zurück und denke, wie gut, dass es nicht meine Praxis ist. Wie gut, dass ich nicht auf eigene Sache losgegangen bin, sondern habe alles zusammen mit meinem himmlischen Vater gemacht. So, wessen Schulden sind es? Es sind Gottes Schulden. Und er weiß, wie er Schulden zurückzahlt. In diesem Verlauf des Praxiskaufs kam ich auch in die Not der Bürgschaften. Warum sind Bürgschaften eine Falle? So wie dieser Mann hier im Netz. Weil der Weise Salomo sagt, es ist ein Narr, der in die Hand gelobt und Bürger wird für seinen Nächsten. Als der Verkäufer der Praxis von mir wollte, dass ich am 19. Dezember, als die Übergabe der Praxis sein sollte vor den Behörden, und ich sollte dann erst im Februar dann die Praxis übernehmen, hatte er gesagt, ich soll ihm doch eine Bürgschaft bringen von 65.000 Euro. Und ja, ich konnte nicht zur Bank gehen, weil ich hatte damals noch nicht mal meinen Kredit bewilligt für die 240.000 Euro. Also bin ich zu meinem Bruder gegangen und habe gesagt, kannst du mir eine Bürgschaft geben für 65.000 Euro, dass ich die der Mann gebe für den Kauf der Praxis. Und mein Bruder lässt mich erstmal, glaube ich, es waren 2 Tage vergangen, bis er mir dann mit den Sprüchen Salomos begegnet. Das hat mich dann ein bisschen erstaunt, weil ich habe gesagt, wir sind ja Geschwister. Ich dachte, das geht nur für die anderen Leute, gilt das mit der Bürgschaft. Doch nicht für Vater oder Mutter oder Bruder oder Schwester oder vielleicht noch Cousin. Aber Grundsatz ist Grundsatz. Und so bin ich am 19. Dezember zu den Übernahme der Praxis gegangen, zu den Behörden, wo wir den Vertrag unterschreiben sollten. Und ich gehe ohne Bürgschaft. Und ich sage ihm, sie müssen mir vertrauen, dass ich ihnen das Geld gebe, Ende Februar. Und der Mann hat mir die Praxis auch ohne Bürgschaft gegeben. Und ich habe eine neue Lektion gelernt. Bürger sein kommt aus einem Selbstbetrug, zu denken, man könne Verantwortung für einen anderen übernehmen. Deshalb ist der weise Salomo so klar, ein Narr ist er. Aber der Irrtum unseres Herzens, dass wir denken, wir sind Gott, liebt es jedoch, weil er denkt, dies ist ein Vorrecht. Oh, was für ein Vorrecht, ich kann für dich Verantwortung übernehmen. Und wir haben in dieser Krise gesehen, seit 3 Jahren, wie die Menschen denken, die Krankheit liegt in der Verantwortung eines anderen oder die Gesundheit. Und das kann nicht sein. Somit ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass Schulden und Bürgschaften nicht in dem Sinne richtig sind, wenn es um uns geht. Wenn ich Schulden mache für mich und wenn ich Bürger sein will, weil der Irrtum meines Herzens mich betrügt, dann komme ich in eine Not. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich aus dieser Not heraus? Wie kann man Schulden und Bürgschaften wieder loswerden? Nun, es gibt wie immer 2 Wege und ich möchte sie hier vorstellen, jedem zur Wahl. Der eine Weg sagt, die Voraussetzung ist eine Verpflichtung gegenüber Gott, ihm den heiligen Zehnten treu zurückzugeben. So hier verpflichtet sich der Mensch Gott gegenüber, ihm den heiligen Zehnten zurückzugeben, dann wird Gott ihn natürlich finanziell segnen, dass er aus seinen Schulden herauskommt. Dann soll er ein Moratorium für zusätzliche Schulden aussprechen. Dann soll er, wenn Gott ihn finanziell segnet, das Geld so verwenden, um Schulden abzubauen und nicht, um sich mehr Dinge zu kaufen. Und er soll damit beginnen, für jeden der Schuldner seine Schulden monatlich mindestens die fällige Mindestzahlung zu leisten. So, das ist der eine Weg, der im Lektionsheft vorgegeben wird. Ich möchte einen anderen Weg beschreiben, den mich Gott geführt hat. Und der ist, nicht jeder kann die Schulden zurückzahlen, aber jeder kann im Herzen schuldenfrei werden. Ich habe in der Zeit meiner Praxis so manchen Schuldner gesehen, der in großer Not war. Und Schulden können einen Menschen bis hin zum Selbstmord führen, weil man denkt, man hat kein Entkommen. Und manchmal ist man so verschuldet, dass auch wenn man 3 Leben hätte, diese Schulden nicht mehr zahlen kann. Ich habe gesehen, was Menschen leiden müssen, wenn sie Bürger geworden sind, zum Beispiel die Tochter für den Vater. Und wie der Vater dann Schulden gemacht hat, die die Tochter, auch wenn sie 3 Leben hätte, nie zurückzahlen kann, wenn sie irgendwie normal arbeiten würde. Da habe ich gesagt, wie willst du dir loswerden? Das muss den Menschen erdrücken. Gibt es einen Ausweg? Auch ohne, dass ich unbedingt meine Schulden zurückzahlen kann? Ja. Und der Ausweg ist durch die Veränderung des Herzens. Ich muss wissen, wenn ich mein Herz, wenn ich mein Leben mit Christi Leben austausche, dann sind sowohl meine geistigen Schulden als auch meine physischen ausgetauscht worden. Und dann habe ich ein neues Herz. Dann gehören mir meine Schulden nicht mehr, weil jetzt hat sie Gott übernommen. Jetzt ist aus dem, was mein ist, sein geworden. Und aus dem, was sein ist, ist mein geworden. Was für eine Gnade. Mein Herz ist frei. Es hat keine Last mehr. Und wenn man oben im Herzen, im Geist keine Last mehr hat, dann kann man auch die physischen Dinge lösen. Hat Gott immer eine Lösung für uns? Ja, Gott weiß, wie man aus den Schulden und Bürgschaften herauskommt. Und ich kann ja jetzt, da ich ja sein Kind geworden bin, da ich weiß, dass wir alles miteinander teilen, sagen, Herr, wie soll es geschehen? Und er kann mir dann den Weg zeigen, oder er hat schon einen Weg. Entweder er zahlt die Schulden auf seine Art, und das musste ich in meiner Praxis erleben, wie es gemacht hat, oder er gibt dem Schuldner die Fähigkeit dazu, vielleicht mehr zu verdienen oder irgendetwas. So, mit Gott können wir jede Schuld loswerden, weil wir können das Herz verändern. Wir können sehen, wer hat die Schulden. Ich habe so manchen Patienten vorgeschlagen, der in seiner Not war, sage ich, gib die Schulden oder durch die Veränderung des Herzens werden es Gottes Schulden, dann sind es nicht mehr deine Schulden. Und dann kannst du ruhig sein, Gott weiß, wie diese Dinge zu beheben sind. Aber welcher Weg ist denn der bessere? Welcher Weg würdest du gehen? Den, wo man Verpflichtungen eingeht, wo man menschliche Methoden anwendet, um aus der Not, in die man hineingekommen ist, ohne dass man unbedingt wollte, herauszukommen? Ich finde, der Weg mit Gott ist der beste Weg. Weil er macht mich sofort schuldenfrei, noch bevor die physischen Schulden abgegolten sind. Weil er hat das den Grundsatz gelegt. Mein Sohn, mein Kind, alles, was mein ist, ist doch dein. So, wir können aus Gott voll schöpfen. Und wir können als seine Kinder wissen, auch nachdem wir die größten Dummheiten vielleicht im Leben gemacht haben, wir können mit ihm sie lösen und können aus der Schuldenfalle oder der Bürgschaftfalle in einer Sekunde rauskommen, indem wir Gott unser Leben geben. Damit haben wir zunächst das Problem des Herzens gelöst. Und dann können wir in Ruhe alles andere auch lösen. Welche Gnade hat uns Gott gegeben durch diesen wunderschönen Grundsatz? Mein Sohn, alles, was mein ist, ist auch dein. Gott gebe uns die Gnade, dass wir es auch selber glauben und sagen, Herr, alles, was mein ist, ist auch dein. Amen.